Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ich wollte meiner Partei und auch Annalena überhaupt nicht schaden, wirklich nicht. Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Zentralredaktion. Wir berichten aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
In unserem Podcast sprechen wir heute mit dem deutschen Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Robert Habeck erzeugt Gefühle bei vielen Deutschen, wie zuletzt nur Angela Merkel. Er ist bei vielen Wählerinnen und Wählern enorm beliebt. Von anderen Teilen der Bevölkerung wird er leidenschaftlich bekämpft. Er hat einen Lebenslauf, der für einen Vizekanzler ungewöhnlich ist. Er trat erst mit über 30 den Grünen bei und arbeitete, bis er 40 war, als Schriftsteller. Schön, dass Sie in unserem Podcast sind.
Ja, danke, dass Sie hier sind. Und danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Habeck, in welche Entscheidung denken Sie bei Ihrer schwersten?
Ich denke, es ist die schwerste Entscheidung gewesen. Das erste Mal, als ich mich für Waffenhilfe für die Ukraine ausgesprochen habe, das war noch vor dem Angriffskrieg von Putin 22. Im Mai 21 in der Ukraine.
Damals galten Waffenlieferungen in Krisengebiete und Kriegsgebiete, nicht nur bei den Grünen, als Tabu. Warum sind Sie vorgeprescht?
Das ist eine gewachsene Entscheidung gewesen. Ich hatte mich intensiv auf diesen Besuch vorbereitet. Ich habe mit der Botschafterin und den Botschaftsangehörigen viel gesprochen. Und als ich dann im Land war, habe ich zunehmend gemerkt, dass ich die Raison der deutschen Politik, das waren ja alle Parteien, meine auch, aber im Grunde alle Parteien, nämlich einerseits zu sagen, ihr kämpft für die Freiheit, ihr seid die Speerspitze Europas, wir bewundern euch für euren Mut und lassen euch damit ganz alleine nicht länger durchhalten konnte. Ich merkte also, dass ich da an der Grenze der Unaufrichtigkeit agiert habe und dann habe ich sehr lange überlegt, ob ich aussprechen sollte, was ich richtig fand.
Sie sagen, Sie haben lange überlegt. Haben Sie sich da auch mit Leuten besprochen?
Wir hatten damals eine kleine Delegation mit. Der jetzige Osteuropa-Beauftragte Manuel Sarrazin war dabei. Zwei, drei Leute aus meinem Team, ja, wir haben uns besprochen. Und nicht nur einmal, sondern intensiv. Die haben also mitbekommen, wie sehr ich damit gerungen habe. Denn wir waren ja mitten im Wahlkampf. Und mir war schon klar, dass das für meine Partei nicht als Rückenwind, sondern als störend empfunden werden würde. Also ich wusste schon, was ich da tat, aber ich war es dann am Ende mir oder, darf ich das so sagen, meinem Gewissen schuldig, das auch mal auszusprechen.
Das war die Situation, da waren Sie in Mariupol an der Frontlinie im Osten der Ukraine. Was haben Sie da an Ort und Stelle erlebt? Was war die Lage? Da gibt es ja die Fotos, die Sie mit dem Helm zeigen. Können Sie diese Situation ein bisschen beschreiben? Und was haben Sie da nochmal, als Sie unmittelbar dran waren, über den Konflikt gelernt, was Sie noch nicht begriffen hatten?
Ja, natürlich, solche Frontbesuche verändern das Bild natürlich nochmal mehr. Aber wichtig ist mir deutlich zu machen, dass es nicht eine spontane Entscheidung unter dem Eindruck von zerstörten Scheiben oder von Patronenhülsen auf der Straße gewesen ist, sondern eine über die anderthalb Wochen, wo die Ukraine dann im Zentrum meines politischen Denkens erstmalig stand, muss ich sagen, eine gewachsene Entscheidung, auf die ich mich vorbereitet habe. An der Front, wenn man dort Das war ja in Mariupol, also da, wo dann später, ein halbes Jahr später, muss man sagen, unfassbares Leid stattgefunden hat, wo die Leute im Kraftwerk gekämpft haben. Wenn man da dann war und über die Grenze geschaut hat und die Offiziere einem gezeigt haben, guck, da hinten hinter dem Hügel, da liegen die russischen Scharfschützen und da hinten, da haben wir früher noch selber gespielt und jetzt ist das so eine Art Todeszone, dann merkt man eine Unmittelbarkeit des Krieges, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also die Abstraktion von Bildern im Fernsehen, obwohl sie ja so nah wirken, ist dann noch plötzlich ganz weit weg. Wenn man da steht, mit den Leuten redet, ihre Angst, ihre Geschichten von gefallenen Kameraden erlebt, hat das eine ganz andere Unmittelbarkeit. Aber diese Unmittelbarkeit war es nicht, die mich dann zu der Aussage gebracht hat, dass wir der Ukraine auch Waffen liefern müssen.
Sie sagen, Sie wussten, Sie waren vorbereitet, Sie wussten, Sie würden Gegenwind bekommen, auch aus der eigenen Partei, aber auch darüber hinaus. Was haben Sie denn in der Vorbereitung gelernt über die Lage der Ukraine oder was ist Ihnen bewusst geworden über die Dramatik der Lage, dass Sie zu dem Schluss kamen, das ist es wert, diesen Vorstoß zu machen?
Ich habe eigentlich immer mit der Position gehadert, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete. Das ist ja so ein bisschen das Diktum gewesen, nachdem jedenfalls meine Partei und viele andere aber auch die Rüstungsexporte sich angeschaut haben. Wenn Krieg ist, halten wir uns raus.
Nicht nur Diktum, sondern ja Grundsatzprogramm sogar.
Ja, wenn Sie das Grundsatzprogramm so gut kennen, dann das mag wohl sein, ja.
In dem Fall ja.
Aber das blendet ja in der Regel aus, dass es in einem Krieg einen Angreifer und einen Angegriffenen gibt. Manchmal gibt es auch ja zunehmend in der deutschen Debatte eine Lüge darüber, wer den Krieg angefangen hat. Das war Wladimir Putin. Und zwar historisch jetzt über mehrere Schritte. Das ist ja nicht der erste Krieg, den die Ukraine von Russland ertragen muss. Aber insgesamt kann man sagen, in einer Krise, in einem Konflikt, in einem Krieg gibt es jemanden, der Täter ist und jemanden, der Opfer ist. Es mag Ausnahmen geben und historische Verwicklung, aber insgesamt, glaube ich, ist das richtig. Deswegen habe ich mit diesem Satz im Grundsatzprogramm immer gehadert. Und dann war es jetzt sehr konkret, weil die Geschichte der Ukraine, der modernen Ukraine nach dem Ende der Sowjetunion ein kontinuierliches Streben nach Europa ist, nach den Werten, die uns so selbstverständlich erscheinen und überhaupt nicht selbstverständlich sind. Freie Meinungsäußerung, liberale Demokratie, europäische Westbindung, Reisefreiheit, auch wirtschaftliche Freiheit. Und für diese Freiheit von der Orangenen Revolution über den Euromaidan waren die immer bereit, ihr Leben zu lassen und sind gestorben. Und also Demonstranten von russischen oder auch ukrainischen Scharfschützen erschossen in Kiew, später der erste Angriffskrieg 2014. Und neben dieser grundsätzlichen Skepsis, ob dieser Satz, wir liefern keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete, richtig ist, habe ich dann auf einmal gesehen, dass es eigentlich exakt die Werte sind, die mich als Politiker ausmachen, für die Ukraine steht oder kämpft und bereit ist, ihr Leben zu lassen. Und das war dann nicht mehr irgendein Krieg, sondern er hat meine politische Identität auf einmal berührt.
Das Besondere in der Situation war auch, dass Bundestagswahlkampf war. Die Kanzlerkandidatin hieß Annalena Baerbock. Haben Sie sie eingebunden, dass Sie diesen Vorstoß jetzt machen?
Wenn ich es richtig erinnere, war es so, dass ich erst mit zwei Medien gesprochen habe. Ich hatte zwei Journalisten als Begleiter mit dabei, einen Kollegen von der FAZ und einen Kollegen von dem Deutschlandfunk. Und ich habe erst ein Gespräch mit denen geführt und in dem Gespräch dann gesagt, dass ich es richtig finde, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen. Ich habe damals noch vorsichtig formuliert Defensivwaffen, worüber dann eine Diskussion ausgebrochen ist. Was sind eigentlich Defensivwaffen? Sind es Waffen zur Selbstverteidigung, also faktisch alle? Oder sind es bestimmte Waffentypen, die man nur einsetzen kann, um Leib und Leben zu schützen? Aber sei es, wie es sei, ich habe erst dieses Gespräch geführt und dann habe ich mit Kollegen in Deutschland noch mit Annalena Baerbock gesprochen.
Baerbock hat dann versucht, den Vorstoß abzuräumen. Was lief da zwischen Ihnen beiden ab? Sie hat sich sicher dann auch angerufen oder Sie, Annalena Baerbock, angerufen. Wie kann man sich die Kommunikation in der Zeit vorstellen?
Wir haben telefoniert. Ich war in einer Kaserne. Es gab gerade Mittagessen. Also 100 Soldaten haben da ihre Erbsensuppe geholt. Und es war eigentlich so eine ganz kameradschaftliche Stimmung. Übrigens ein Bild, das mir heute noch ganz häufig in den Kopf kommt, weil ich davon ausgehen muss, dass von diesen 100 Soldaten, mit denen ich die Erbsensuppe gelöffelt habe, die Hälfte oder wie viele tot ist. Ich nehme an, dass die im Krieg hohe Opferzahlen hatten. Es war jedenfalls ein Bataillon, das da ja schon, oder eine Einheit, die da schon an der Front war. Und ja, die Berichterstattung kennen Sie ja danach. Sie war halt nicht freundlich, kann man sagen. Und Annalena Baerbock hat damals versucht, die aufgebrachte Stimmung für ihren Wahlkampf so zu kanalisieren, dass der Laden, der grüne Laden, irgendwie zusammenbleibt. Also ist einzuordnen, sagen wir so. Und das respektiere ich wirklich sehr. Sie hat ja die Aufgabe gehabt, damals einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Das habe ich ohne Frage gestört an der Stelle. Das war mir bewusst. Deswegen war das die schwerste Entscheidung. Also ich wollte meiner Partei und auch Annalena überhaupt nicht schaden, wirklich nicht. Aber es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Und ja, heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie. Also ich habe da meine politische Identität über die Raison der Partei gestellt. Aber das hat natürlich einen Schaden gehabt für die Partei.
Sie haben Ihr Wording dann geändert auch, haben dann noch gesprochen, Nachtsichtgeräte erwähnt, Kampfmittelbeseitigung, medizinische Transportflugzeuge. War das eben eine Konzession an den Wahlkampf, dass Sie da auch ein Stück weit zurückgerudert sind?
Ja, ich glaube, ich habe, wenn ich das richtig weiß, in den Interviews ein bisschen temperiert. Ja? Also, dass wir, ich habe auch von Geräten gesprochen, die Drohnen abschießen können, und Jam-Geräten, das sind Funkstörgeanlagen beispielsweise. Aber, also ja, ich habe dann schon versucht, nicht eine Provokation daraus werden zu lassen. Also ein bisschen, darf man das in diesem Sprachbild sagen, abgerüstet. Das stimmt. Vielleicht habe ich auch nicht gewusst, wie groß die Berichterstattung werden würde. Ich meine, ich war Oppositionspolitiker, ich war nicht Minister. Mir war es wichtig, für das, was mich ausmacht, das so deutlich und klar zu sagen, dass daraus dann die Presselage jedenfalls für 2 oder 3 Tage dominierende Debatte wird. Das war mir dann auch nicht klar an der Stelle. Und ich, wie gesagt, ich wusste ja, dass ich meiner Partei damit nicht helfen würde. Innerparteilicher Streit im Wahlkampf ist immer schlecht. Das habe ich in Kauf genommen, aber ich wollte natürlich auch nicht über die Maßen hinaus.
Wie haben Sie die vehemente Kritik insbesondere aus Ihrer Partei dann erlebt in den Tagen danach?
Gar nicht insbesondere aus meiner Partei, denn ich habe die Bilder oder die Überschriften damals aufgehoben. Da haben viele Leute Dinge gesagt, die im Lichte der heutigen Ereignisse falsch waren. Und das ist die höfliche Formulierung. Also,
wir können mal was vorlesen. Zum Beispiel Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, hat gesagt, die Forderung der Ukraine, sogenannte Abwehrwaffen zu liefern, ist leichtsinnig und unterstreicht erneut, wie wenig regierungsfähig und unaufrichtig die Grünen zurzeit auftreten. Der damalige Regierungssprecher Steffen Seibert hat sie dann auch stellvertretend für Angela Merkel, die damalige Kanzlerin, kritisiert. Also die Kritik kam von breiter Front.
So ist es wohl.
Aber auch aus der eigenen Partei.
Auch aus der eigenen Partei. Und es gab auch, wenn man in Mariupol oder in Donbass an der Frontlinie ist, muss man Schutzweste und Stahlhelm tragen. Da wird man gar nicht gefragt. Die Soldaten geben einem das. Jetzt natürlich sowieso eine völlig andere Lage, aber schon damals war es so. Und ich erinnere mich dann an Posts von irgendeinem Foto von mir, wo ich da diesen Helm trage. Keine Ahnung, wieder mit einem Stahlhelm an der Ostfront oder so. Also, so. Jetzt kann man darüber spekulieren, was wohl passiert wäre, wenn Putin gewusst hätte, dass Westeuropa die Ukraine so unterstützen würde. Also hätten wir das, was wir an Waffenunterstützung der Ukraine nach dem Angriffskrieg gegeben haben, wäre der Krieg überhaupt zustande gekommen, wenn Putin gewusst hätte, dass er nicht ein Land als leichte Beute bekommt. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation.
Was glauben Sie denn?
Wie gesagt, das wäre Spekulation. Aber wenn man sich entscheidet, etwas zu tun, dann kann man im Nachgang auch immer sagen, hätte man sich auch vorher entscheiden können, etwas getan zu haben.
Genau das, was Sie ansprechen, war ja damals tatsächlich auch weltweit eine Frage. Also schon 2014 nach der Annexion der Krim war in den USA eine Debatte darüber, ob die Ukraine mit Waffen unterstützt werden sollte. Und Obama hat es damals nicht gemacht, auch weil die USA zum Ergebnis gekommen sind, dass eine militärische Aufrüstung der Ukraine nicht die Sicherheit im Land erhöhen würde, sondern im Gegenteil Russland Putin zu einer Eskalation bewegen würde. Also genau das, was Sie sagen, war damals schon Jahre vorher oder in den Jahren zuvor die Begründung der USA nicht zu liefern. Wie sehen Sie das heute?
Wir haben einen Fehler gemacht. Ist ja offensichtlich. Die Geschichte hat uns, vor allem die Ukraine, auf die harte Tour eines Besseren belehrt. Ich habe Wladimir Zelensky 2018, denke ich, wenn es 2019 war, kann das auch gewesen sein, aber jedenfalls früh das erste Mal hier in Berlin getroffen. Er war gerade frisch gewählter Präsident, hatte zwei, drei Besuche in Europa und es war sein Wunsch, dass wir uns treffen. Völlig anderer Mann, ohne Bart, die Hälfte an Schulterbreite, die er heute hat. Und jemand, der so halb verlächelt wurde, ein Komiker, der jetzt auf einmal Präsident wird. Und ich habe das von vornherein oder von Anfang an anders erlebt. Ich hatte das Gefühl, wir haben die gleiche Wellenlänge miteinander. Es hat von vornherein gepasst und ich habe nie gespürt, dass er irgendwie unernst wäre oder so. Und dieses, ich bin ja auch stolzer Kinderbuchautor. Ja, das, also vielleicht war das auch eine Art Seelenverwandtschaft da drin, dass man aus anderen Berufen in die Politik reingeht. Ich habe jedenfalls einen Mann erlebt, der voller innerer Überzeugung und voller Enthusiasmus geradezu war, sein Land jetzt zu einem modernen Land in Europa zu machen. Und er hat mir immer gesagt, ihr müsst euch schon entscheiden, entweder gehören wir zu Europa, dann könnt ihr uns nicht hängen lassen, oder ihr wollt, dass wir die Freiheit gegen Putin halten, dann könnt ihr uns nicht die NATO-Mitgliedschaft so kategorisch verwehren. Und wenn ihr das schon tut, dann müsst ihr uns wenigstens vor Ort helfen, indem ihr uns...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Die militärische Unterstützung gewährt, die wir brauchen, um überhaupt überleben zu können. Und ich wusste, dass die offizielle Position Deutschlands der USA eine andere ist, habe das aber nicht vergessen, was er mir damals gesagt hat. Und als ich dann in die Ukraine, das war quasi seine Einladung, sein Gegenbesuch gemacht habe, habe ich dann nochmal intensiver mich mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt. Und ja, also was ich damals gesagt habe, war natürlich auch ein Widerspruch zu dem, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, was Obama gesagt hat. Also das, ich fand das falsch.
Wie kann man sich den Kontakt zwischen Ihnen und Zelensky vorstellen? Regelmäßig schicken Sie sich SMS, telefonieren Sie miteinander auch jetzt?
Zelensky ist wahrscheinlich der mit abgeschirmteste Politiker, den es gibt. Also wenn er nach Berlin kommt, wird der Hauptbahnhof gesperrt. Das passiert sonst nicht oder selten, würde ich sagen. Insofern ist die direkte Kommunikation nach dem Krieg schwerer geworden. Aber wir sehen uns ja ab und zu bei direkten Besuchen auf Veranstaltungen. Und noch immer ist es so, dass ja manchmal nur sehr kurze Gespräche, manchmal nur zwischen Tür und Angel, weil er ja mit diesem riesen Tross dann durchgeführt wird. Aber wir wissen noch beide, wer wir sind.
Sind Sie im Nachhinein heute stolz, dass Sie damals der Erste waren, der Waffenlieferungen gefordert hat?
Nein, das ist mit Stolz das ganz, ganz falsche Wort, weil neben der Störung des grünen Wahlkampfs es ja Waffen waren und bis heute sind. Und ich habe den Kriegsdienst verweigert in den Ende der 80er Jahre. Ich habe mich, so tief wie ich das damals konnte, mit der Geschichte meiner Familie auseinandergesetzt. Mein ganzes Wissen und Leben beruht darauf, dass Krieg zu dem fürchterlichsten gehört, was Europa sich zugemutet hat. Und das unsägliche Leiden und Töten in den Weltkriegen, die Bücher, die ich gelesen habe, viele Bücher, die ich gelesen habe, haben mich tief geprägt. Und auch jetzt, in diesen Jahren nach 2022, gehört es für mich zu den schwersten Entscheidungen, die ich überhaupt treffen kann, über Rüstungsexporte zu entscheiden. Weil ich immer weiß, und das für mich ist das auch fast ein physisches Erlebnis, dass mit dieser Entscheidung auch, wie soll ich sagen, existenzielle Entscheidungen getroffen sind für Menschen, für Konfliktregionen. Also da bin ich überhaupt nicht stolz darauf. Ich meine nur, dass eine Nichtentscheidung einen nicht unschuldiger sein lässt. Also ein Land nicht zu unterstützen, die Ukraine nicht zu unterstützen, sich zu verteidigen, heißt nicht, dass der Frieden schneller kommt. Heißt nicht, dass Menschenleben gerettet werden. Sie sterben trotzdem oder andere sterben dann. Also stolz ist das falsche Wort.
Sind Sie mit der Entscheidung, den Wehrdienst zu verweigern, heute noch im Reinen?
Ja, mit der damaligen Entscheidung bin ich im Reinen. Ob ich das heute so tun würde in einer anderen Situation, das weiß ich nicht, beziehungsweise ich vermute, ich würde es nicht tun. Damals, es war ja die Endphase des Kalten Krieges und wie der Name schon sagt, da wurde nicht geschossen, sondern es war ein Aufrüsten, eine Wettrüstungsspirale, die mir damals nicht sinnvoll erschien. Und ich auch nicht sehen konnte, wie die zu einem Beitrag von Frieden führt, eher zu einer, möglicherweise zu einem Unfall, der dann ungeahnte Folgen gehabt hätte. Das waren ja die Szenarien, mit denen wir damals groß geworden sind. Jetzt haben wir einen heißen Krieg in Europa. So, und das ist schlimm, das ist wirklich ganz fürchterlich. Aber die Analyse der Bedrohungslage ist so, meine jedenfalls, dass wir so, fürchterlich das klingt, wenn wir den Frieden in Europa halten wollen, dann nicht, indem wir uns vor Putin in den Staub werfen.
Sind die Grünen, die aus einer pazifistischen Tradition kommen, heute noch eine Friedenspartei?
Ja, aber die Bedingungen des Friedens haben sich geändert. Von den 80er Jahren zu jetzt, ich habe es eben schon angesprochen, damals war Frieden eher möglich durch weniger Waffen. Und heute muss man das leider anders beurteilen. Wobei ich sagen würde, dass dieser Pazifismus, also der mag für viele Menschen der Grünen gelten, aber mein Blick auf meine Partei und die Geschichte meiner Partei ist gar nicht so sehr eine Geschichte des Ismus, also Pazifismus, Feminismus oder ökologische Prinzipien, sondern der konkreten Problemlösung. Also da, wo offensichtlich ein gesellschaftlicher Debattenraum oder eine Lösung erforderlich ist, aber andere Leute nicht so hingucken, da müssen die Grünen hingehen. Das ist ihre Hauptfunktion. Also ich sehe sie viel eher als Problemlöserpartei, als Ismuspartei.
Was würde Petra Kelly dazu sagen, die Grünen-Mitbegründerin und Ikone der Friedensbewegung?
Habe ich nie getroffen, das wäre Spekulation, das weiß ich nicht. Noch einmal, ich habe auch Respekt vor Menschen und vielleicht gehört Petra Kelly dazu oder gehörte dazu, die sagen, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich bin so vielleicht christlich erzogen oder so tief im Glauben drin oder so überzeugt von grundsatzpazifistischen Fragen, dass ich mir solche Entscheidungen wie Waffenlieferungen oder Beteiligung an militärischen Konflikten in der politischen Antwort nicht zumuten möchte. Davor habe ich einen hohen Respekt. Und die Sehnsucht nach Frieden ist mit das höchste Gut und der höchste Antrieb, den Menschen haben können. Für mich, muss ich sagen, bin ich einen anderen Weg gegangen. Dieser Respekt endet dann, wenn Leute die Sehnsucht nach Frieden mit einer Nonchalance gegenüber Putin beantworten. Dann wird das Argument entwertet bzw. missbraucht. Also,
Sie sprechen von Frau Wagenknecht.
Ja, ich bin unter anderem, aber auch von Demonstranten, die ich höre, die dann Kriegstreiber rufen. Also wenn wir dann reden, denn das ist wirklich schon Orwellsche Neusprechverdrehung. Diesen Krieg hat Putin angefangen. Das kann man nicht umdeuten. Alles andere ist eine Lüge. Und wenn man für den Frieden ist, dann muss man als allererstes Putin kritisieren. Wenn man das nicht über die Lippen bringt, dann ist das Argument, dass ich für den Frieden bin, einfach nur verlogen an der Stelle. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes sagen. Ich bin überzeugt, dass man als handelnder, verantwortlicher Politiker dieser Entscheidung nicht ausweichen kann. Also diese grundpazifistische Haltung ist in der Welt, in der wir leben, und das ist ein harter, ein bitterer Satz, nicht praxistauglich. Nicht, wenn man in einer Regierung ist. Man muss permanent zwischen verschiedenen Zwängen Abwägungen treffen und zu sagen, das ist mir aber nicht möglich, heißt, du kannst die Entscheidung dann nicht treffen.
Wann war die Zäsur bei den Grünen? Wir können uns noch erinnern, vor 25 Jahren, Joschka Fischer, Sonderparteitag in Bielefeld. Es ging um die deutsche Beteiligung im Kosovo-Krieg und Joschka Fischer bekam einen blutroten Farbbeutel ans Ohr. Und heute sind Sie, Sie haben die Position klar beschrieben, sind die Grünen am klarsten. Die grünen Politiker, aber auch die Anhänger für Waffenlieferungen an die Ukraine. War ja, der Ukraine-Krieg die Zäsur?
Sie sind dagegen? Nicht für den Krieg gegen Putin, sie sind für den Frieden. Also auch ich und die für die Grüne Partei will ich das sagen, es geht um Frieden. Nur sind wir der festen Meinung, ich der festen Überzeugung, dass dieser Frieden nur erlangt werden kann, indem Putin nicht erfolgreich ist. Er wird immer weitermachen. Die Geschichte der letzten Jahre, man muss sie doch nur lesen, um nicht glauben zu können, dass eine Unterwerfung der Ukraine dazu führt, dass kein Krieg mehr in Europa ist. Es wird an anderen Stellen sofort weitergehen. Nur das will ich einmal klarstellen. Mhm. Da ist kein Bellizismus, keine Kriegsbegeisterung dahinter. Alle tun sich schwer, diese Entscheidung zu treffen.
Aber der Wandel ist doch bemerkenswert. Also der Wandel der Partei, aber auch der Wandel der Anhängerschaft.
Ja, einerseits, wenn man von diesem Gedanken, die Grünen sind eine ideologische Partei, des Ismus, Pazifismus herkommt, für mich nicht so sehr, weil mein Blick auf die Partei, das, was ich ihr in ihr immer gesehen habe, weshalb ich beigetreten bin und so, wie ich sie auch versuche zu leben, ist, wir stellen uns den Realitäten. Also die Ideologie ist die Wirklichkeit. Und wenn die Wirklichkeit sich verändert, muss man damit umgehen. Und Joschka Fischer und die damalige Regierung musste mit auch da ja nicht gleich verteilter Schuld auf dem Balkan umgehen und zu sagen, naja, dann lassen wir dem Morden freien Lauf, entbindet einem ja nicht von Verantwortung. Dann hat man eben weggeguckt an der Stelle, sodass damals sicherlich unter ähnlich schweren Bedingungen solche Entscheidungen getroffen wurden. Jetzt mit den Waffenlieferungen nach dem 24.02.22, also dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, hat diese politische Generation etwas Ähnliches vollzogen, allerdings ohne Farbwurf, sondern im großen Einvernehmen.
Noch steht dieser Satz aber im Grundsatzprogramm und auch auf der Homepage der Fraktion unter Sicherheits, unsere Position zur Sicherheitspolitik steht auch dieser Satz. Also keine Waffenlieferung in Kriegs- und Krisengebiete.
Ich bewundere journalistische Arbeit. Ich gucke nicht so häufig in unser Grundsatzprogramm und nicht auf die Homepage.
Aber die Positionen sollten ja schon stimmen, die da stehen, oder?
Also nein, würde ich sagen. Natürlich haben solche Programme und Grundsatzprogramme eine Bedeutung, aber wenn sich die Wirklichkeit verändert, ist das schlechteste Argument von allen Parteien zu sagen, aber wir haben doch in unserem Grundsatzprogramm vor 12 Jahren was anderes beschlossen.
Absolut, aber Sie wollen, dass das da mal auch geändert wird vielleicht?
Im Moment, wir werden ja bald ein Bundestagswahlprogramm auflegen und dann nehme ich an, steht dieser Satz nicht drin. Also immer wieder, gerade meine Partei überprüft sich ja immer wieder durch intensive programmatische Arbeit. Aber vor allem, das sind ja quasi Selbstkontrollprozesse beziehungsweise Angebote an die Wählerinnen und Wähler. Nun lesen nicht so viele Menschen die Wahlprogramme, wie sie bei TikTok unterwegs sind. Also so ein 100-Seiten-Riemen, wie die Grünen immer schreiben, das ist ein schwieriges Ding. Aber einige vielleicht dann doch wohl schon. Mein Punkt ist vor allem ein anderer. Das Argument, vor 5 Jahren oder vor 10 oder vor 15 Jahren haben wir uns das doch aber anders gedacht, zählt gar nichts, wenn die Welt sich verändert hat. Und so rede ich auch mit den Kollegen im Kabinett, wenn die mir vortragen, was in ihrem Grundsatzprogramm drin steht. Das nützt ja auch nichts, wenn sich die Welt verändert hat.
Wenn Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt, wird er weitermachen. Davon sind Sie überzeugt, das haben Sie gerade formuliert. Er wird weitere Länder angreifen, davon sind andere überzeugt. Sieht Olaf Scholz die Gefahr nicht, der
selbstverständlich
sehr viel zögerlicher ist mit der Unterstützung der Ukraine, als Sie das sind?
Ja, aber die Gefahr sieht er, garantiert.
Hat er Ihnen mal erklärt, warum er langsamer voranschreitet als andere, warum er bestimmte Waffengattungen, die der Ukraine sehr helfen würden, gerade in der prekären jetzigen Situation, nicht liefern möchte?
Andauernd. Wir haben da wirklich viel und immer wieder drüber geredet. Ja, ich habe seine Motive mehrfach gehört und auch verstanden.
Aber können Sie sie uns erklären?
Ich finde es super, wenn Sie einen Podcast mit Olaf Scholz machen würden und er sie selber erklären würde. Ihn treibt die Sorge natürlich wie uns alle um, dass dieser Krieg eskaliert und er kommt dann zu anderen Abwägungsentscheidungen, als ich sie treffen würde. Aber es ist nicht Naivität. Bestimmt nicht.
Ist Angst vor Putin?
Fragen Sie Olaf Scholz.
Sie sagen jetzt, Sie würden diese Entscheidung anders treffen, aber waren Sie in den letzten Jahren laut genug, das auch klar zu machen?
Diese Regierung und überhaupt politische Öffentlichkeit funktioniert eigentlich nicht so, dass man seinen Willen kriegt, wenn man laut ist. Das ist das, was immer wieder auch strategisch diskutiert wird, auch manchmal mir vorgehalten wird. Warum haust du nicht auf den Tisch? Ich habe meine politischen Erfolge in dieser Regierung dann erzielt, wenn ich sie mit den Kollegen hinter den Kulissen geklärt habe. Und die Sachen, die ich laut gefordert habe, die sind in der Regel nicht gekommen. Weil die Dinge, das ist ja jetzt auch kein Wunder, Sie sind ja Beobachterinnen des politischen Geschehens, sofort vermachtet sind. Also selbst eine Idee, die die anderen möglicherweise selber ganz gut finden würden, scheitert manchmal, weil sie von mir kommt oder umgekehrt von anderen kommt. Die Opposition sagt etwas, was wir eigentlich ganz richtig finden, aber es ist ja die Opposition. Und umgekehrt, die Opposition kann nicht zustimmen, wenn die Ampel mal eine gute Idee hat. Das ist wirklich, ich trage das so nüchtern vor, als ob das irgendwie wie so eine Art Beobachtung ist. Es ist zum Mäusemelken. Es ist das Schlechteste im politischen Geschäft, aber so ist es im Moment. Und man kann damit umgehen, indem man klug seine Punkte mit anderen so weit beredet, dass es eine eigene Teilhabe schafft daran gibt. Also Leute sagen, okay, jetzt habe ich die Idee sacken lassen, ich mache sie mir zu eigen und dann kriegt man sie durch.
Aber es geht hier ja nicht um einen Haushaltsposten oder ein Sozialgesetz. Es geht hier ja darum, um Krieg und Frieden, Menschenleben und welches Land Putin als nächstes angreift. Also die historische Dimension, auch im Zweifelfall das historische Versagen, dass diese Regierung hier gerade, ja, dieses historische Versagen dieser Regierung, das auf dem Spiel steht, da kann man ja durchaus in einem anderen Tenor an so eine Debatte gehen, als wenn es um, ich will Sozialgesetze nicht kleinreden, aber aus meiner Sicht hat schon eine andere Dimension hier.
Absolut. Hat es. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich das immer wieder angesprochen habe, bei dem Besuch bei Selenskyj, bei Akademien oder Akademietagungen, bei der Bundeswehrakademie. Immer wieder habe ich gesagt, das reicht nicht, was wir tun, wir könnten mehr tun. Wir haben die Dinge zu spät entschieden. Also ich glaube, dass alle wissen, wo ich stehe.
Was kommt auf Deutschland zu, falls die USA als größter Unterstützer der Ukraine ausfallen?
Noch einmal, das wäre jetzt eine weitgehende Spekulation. Unabhängig davon, wie jetzt die Wahl in den USA ausgeht, muss sich Europa fragen, welche Rolle ist vor allem in der unmittelbaren Nachbarschaft, also Ukraine, aber auch Nahe Osten, Israel, Gazastreifen, Westjordanland, Libanon spielen will und spielen kann. Und die harte Wahrheit ist, dass wir uns sicherheitspolitisch in den letzten Jahren, gerade wir Deutschen, hinter Amerika versteckt haben. Und wenn wir das nicht länger wollen, dann müssen wir als Europa koordinieren. Nicht so sehr die Nationalstaaten, sondern vielmehr dann als europäische Länder uns zusammenschließen. Man kann das an den Zahlen sehen. Im Grunde ist das europäische Militärbudget nicht unähnlich dem amerikanischen. Sind unsere militärischen Möglichkeiten wie die amerikanischen bei weitem nicht. Das kann ich Ihnen aus der Praxis erzählen, wenn wir der Ukraine Waffenlieferungen geben und die verschiedenen europäischen Länder da was zusammentun. Also die müssen ganz schön rumbasteln, dass es dann auch zusammenpasst. Jedes Teil ist irgendwie anders konfiguriert, bis hin zur Munition, obwohl sie die gleiche Kalibergröße hat. Also man wird irre da drin. Und das ist kein Zufall, sondern der nationale Stolz geht ganz häufig auf die eigene militärische Produktion. Und die soll dann geschützt werden von Gütern von anderen, indem man immer noch eine Konfiguration mehr macht, sodass dann nicht automatisch die Nachbarlandskonfiguration passt an der Stelle. Das ist alles Quatsch. Das müssen wir wirklich überwinden. Auf die Ukraine bezogen hieße das, dass Europa natürlich, wenn es entschlossen handeln würde, eine größere Sicherheitsleistung bringen kann. Kurzfristig sicherlich wäre der amerikanische Ausfall kaum zu verkraften, aber kurzfristig kann ja auch sehr kurzfristig sein. Hat Europa die Kraft dazu? Finden wir dann zusammen? Erkennen wir, was die Stunde weltpolitisch geschlagen hat? Das ist die Frage aller Fragen.
Was stellen Sie sich unter einer größeren Sicherheitsleistung vor?
Ja, erst einmal, dass Europa jetzt versteht, dass sich die Weltlage, Sie haben es gerade angesprochen, Frau Himmelreich, aus meiner Sicht grundsätzlich verändert hat. Und gerade Deutschland hat das ja gelernt. Wir kommen aus einer Periode, die, wenn man genau hinguckt, schon die letzten Jahre brüchig geworden ist. Denn der Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, der erste, war ja schon 2014. Aber das haben wir komplett ignoriert. Also die Nord Stream 2 Leitung wurde danach gebaut, danach wurden die Gasspeicher verkauft, danach wurde Rosneft eingeladen, ein Drittel der deutschen Ölproduktion zu besitzen. Das ist alles danach gewesen, als ob man also rückblickend historisch mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen ist. Aber der Glaube, vielleicht die Hoffnung, dass eine Globalisierung, wo Industriegüter, Energie nicht als Machtinstrument eingesetzt werden, sondern einfach nur Handelswaren waren, die zum gegenseitigen Nutzen und Frommen ausgetauscht und verkauft werden, war so stark, dass wir uns da abhängig gemacht haben. Und jetzt haben wir es, jetzt leben wir in einer anderen Welt und diese andere Welt endet nicht in der Ukraine, sondern wir sehen überall, dass autoritäre Staaten, und zwar egal, welche Weltanschauung sie haben, Rechtspopulisten in Russland.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Wenn man sie noch so nennen kann, Kommunisten in Nordkorea, die Regierung in China, ein islamisches Regime im Iran, die kommen bestens miteinander aus. Und das ist die Welt, auf die wir uns im Moment einstellen müssen, inklusive Proxystaaten und der Unterlaufung von liberalen Demokratien in Deutschland, in Europa. Und das muss Europa erkennen und da muss es einen Unterschied machen wollen.
Laut Umfragen sitzt die Mehrheit der Deutschen skeptisch gegenüber Waffenlieferungen. Wie glauben Sie, können Sie das, was Sie so wichtig halten, den Menschen vermitteln oder diese Meinung, vielleicht da die Mehrheitsmeinung verändern?
Die Voraussetzung dafür ist erst einmal, dass wir einen Raum finden, wo wir miteinander reden können. Also wie so ein Podcast, den Sie jetzt hier gerade aufnehmen, wo man vielleicht die Zusammenhänge, die man selber sieht, mag ja jeder seine Zusammenhänge anders sehen, aber wo man die mal darstellen kann und miteinander ruhig diskutieren kann. Wir erleben ja zunehmend eine emotionale Aufladung des politischen Raums, wo nur noch gebrüllt wird, hat man das Gefühl. Und die sozialen Medien, die sogenannten sozialen Medien, die sind ja häufig triggern, wie es jetzt immer heißt, häufig das Schlechteste in uns, machen es eher schlechter an der Stelle. Insofern, das sind aber keine Argumente, das sind nur Ablehnungsmaschinen. Und wie will man es ändern und erstmal versuchen, einen Raum für Gehörtwerden zu schaffen, indem man es riskiert, glaube ich. Man kann im Wahlkampf jetzt, in dem aufziehenden Wahlkampf, man muss quasi eine Wette eingehen. Entweder das Land will ohne weitere Überlegungen dem keckesten Spruch und dem lautesten Populismus hinterherlaufen oder es will gerade so nicht sein. Und ich glaube fest daran, dass das Land in seiner Mehrheit nicht so sein will. Die Menschen wollen nicht, dass wir nur schlecht gelaunt, miesepetrig und hasserfüllt durch die Gegend laufen. Das ist nicht Deutschland, sondern wir haben alle Chancen, uns anders politisch zu verständigen. Und wenn das dann wieder möglich ist oder wenn wir das ausweiten, wieder die Formate besetzen mit einem eigenen Selbstbewusstsein, nicht immer nur gramgebeugt und schlecht gelaunt weglaufen vor diesen Debatten, dann kann man auch die Mehrheiten zurückholen.
Sie haben gerade die Herausforderung beschrieben, in Europa zu einer gemeinsamen oder gemeinsameren Position zu kommen. In Deutschland ist es auch schon schwierig genug, wenn man sich das agierende Ampel anguckt, wenn man sich jetzt die neuen Akteure anguckt, Wagenknecht, die genau auf dieser Schiene surft und sehr viel Zuspruch hat von der AfD, müssen wir gar nicht reden. Wie verändert das die politische Landschaft? Wie wollen Sie damit umgehen? Wagenknecht sagt, wir hatten es vorher kurz angeschnitten, die Osterweiterung der NATO ist schuld am Krieg und er endet, wenn wir nur aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Und wenn man die ganzen Dokumentationen auch sich anguckt und auch die in die Säle geht, in denen Wagenknecht redet, es bekommt so viel Zuspruch für diese Position. Die Leute sind geradezu erleichtert, dass das mal jemand ausspricht. Was können Sie dem im Wahlkampf entgegensetzen und welche Mehrheiten sehen Sie dann am Ende, um dieser Position dann tatsächlich zur Durchsetzung zu verhelfen?
Ja, das wird man sehen. Aber sie ist halt falsch. Sie ist auch historisch falsch. Und nicht die Ukraine hat Russland eingegriffen. Und die Ukraine ist ein souveräner Staat, der schon hart gelitten hat dafür, dass er seine eigene politische Bestimmung gesucht hat. Auch 2014 hat Putin die Ukraine angegriffen. Und zwar immer dann, und das ist die Geschichte hinter der Geschichte, es geht meiner Ansicht nach gar nicht so sehr um die Gebietskulisse. Also ein großrussisches Reich, das russische Gebiete nach Hause holen will. Es geht darum, dass Putin nicht ertragen kann, dass auf einem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, wie der Ukraine, also dem kleinen Russland, wie es immer heißt, ein liberaler europäischer Staat entsteht. Es geht im Grunde darum, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit, die wir so selbstverständlich leben, nicht entstehen zu lassen, weil das könnte dann ja auch sein Machtanspruch, sein Regime, wenn ich so reden darf, gefährden. Und das ist die Gegenerzählung zu Sarah Wagenknecht. Und das ist die Wahrheit, die man nachzeichnen kann, historisch nachzeichnen kann. Und man muss sie stellen.
Und trotzdem wollen fast 2/3 der Deutschen, so eine aktuelle Umfrage von Civi, 2/3 der Deutschen wollen mit Putin verhandeln.
Das finde ich auch, natürlich. Aber nicht aus einer Position der Unterwerfung. Also die Ukraine muss entscheiden, wann eine Situation da ist, dass man verhandeln kann. Wir sollten sie dabei unterstützen, so gut wie wir können. Und natürlich enden Kriege in der Regel durch Verhandlungen. Das muss überall so sein.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Putin das Ziel des Krieges aufgibt.
Na, das wird ja nur dann aufgegeben werden, wenn er nicht erfolgreich ist. Und ich meine, die Front ist jetzt im Moment wie zementiert. Das ist ja jetzt quasi erste Weltkriegsszenarien. So ganz, ganz fürchterlich ist das. Ich war ja mit Zelensky in den Militärkrankenhäusern, wenn ich das noch berichten darf. Das war erschütternd, weil Zelensky ja, ich sehe in Zelensky jemanden, der mit seinem Volk leidet, der vielleicht auch wegen seiner beruflichen Ausbildung gelernt hat, in Situationen Empathie aufzunehmen. Also der ist so emotional, wenn er in Kellern steht, wo Leute gefoltert wurden, dann dem, der nur mit allen geredet hat, in allen Parlamenten, überall im Kapitol war und im Deutschen Bundestag, dem bricht die Stimme. Und wenn er den Soldaten die Heldenorden der Ukraine verleiht und die Soldaten haben hier einen Nierendurchschuss und da einen Arm verloren, dem stehen Tränen in den Augen. Und das ist so fürchterlich, diese gebrochenen, zerschundenen Leiber zu sehen, die junge Männer, die ihr Leben dann ja da so jung gar nicht jetzt verloren haben, die lebten ja noch immer, aber so verstümmelt jetzt nur noch haben, die ja auch Träume hatten, tanzen wollten, Party machen wollten und reisen wollten. Also ich war noch nicht im Schützengraben, also nicht im beschossenen Schützengraben. Aber so intensiv, wie man es erleben kann, ohne dabei zu sein, lasse ich das an mich ran. Und trotzdem muss ich sagen, wird der Frieden nur kommen, oder gerade weil es so grausam ist und weil Putin, dem ist das alles egal. Der weint nicht wie Zelensky oder hat Tränen in den Augen. Der opfert seine jungen Soldaten zu Hunderten, zu Hunderttausenden, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und wenn er mit dem einen fertig ist, dann mit dem nächsten. Die haben auch eine Hoffnung und die hatten auch eine Familie und die haben auch eine Mutter. Also wir reden immer so, die Russen, die Ukrainer, das sind ja auch alles Schicksale und Menschen, die dahinter stehen. Und damit das aufhört, kann der Frieden nicht zu Putins Bedingungen erfolgen. Sonst geht es immer weiter.
Sie hatten gerade die gemeinsame Verantwortung Europas auch für andere Regionen angesprochen, auch für den Nahen Osten. Und da ist es auch gerade am Eskalieren an allen Fronten. Es gab jetzt eine Berichterstattung darüber, die einige Verwunderung ausgelöst hat, weil die Grünen da angeblich eine ganz andere Position hatten als bei der Ukraine. Waffenlieferungen für Israel sollen Sie und Frau Baerbock verzögert haben, während Sie bei der Ukraine Waffenlieferungen vorantreiben. Israel ist ein ganz besonderer Partner für uns. Können Sie dazu was sagen? Wie ist das einzuordnen? Wie passt das zusammen?
Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Einiges ist einfach richtig falsch. Ob es mit Absicht falsch dargestellt wird oder nicht gut recherchiert wurde, das kann ich nicht beurteilen. Es ist ja ein geheimtagendes Gremium. Jede Sitzung des Bundessicherheitsrats beginnt mit dem Appell, dass alles, was aus diesem Sicherheitsrat raus erzählt wird, strafbewehrt ist. Also man das nicht darf, und zwar hart nicht darf. Und irgendeiner hat jetzt geplaudert. Also daran hat sich irgendjemand jedenfalls nicht gehalten. Deswegen ist es aber für Journalisten auch etwas schwerer. Hoffentlich bleibt es auch so, über die Details der Debatten und der Entscheidungen Informationen zu erhalten. Aber ich kann ein paar Sachen gerade stellen. Erstens, es gab nie ein Embargo oder Boykott gegen Israel. Niemals. Zweitens, der Vorwurf, Israel begeht Völkermord, so habe ich das in einer Zeitung gelesen, ist falsch, ist nie erhoben worden. Drittens gab es immer auch die Bereitschaft und auch die Praxis, Israel Waffen zu liefern. Und viertens ist bei bestimmten Waffengattungen in der Tat gemeinsam vom Bundessicherheitsrat von allen Partnern entschieden worden, dass wir uns eine Versicherung holen, dass sie entlang des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden.
Bedingungen einem besonders engen, historisch gewachsenen Partner aufzuerlegen, ist angemessen in der Situation?
Ja, das würde ich sagen.
Wir hätten uns auch vorstellen können, Sie nennen als schwerste Entscheidung Ihres politischen Lebens Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 zu überlassen. Oder war das gar keine Entscheidung, die Sie getroffen hatten, weil da ohnehin kein Zugriff drauf war?
Das war der Wahlkampf 21 und der spielt auch jetzt keine Rolle mehr.
Naja, für die Fragestellung dieses Podcasts, was die schwerste Entscheidung Ihres Lebens war, durchaus auch, wenn wir den Eindruck haben, naja, war die nicht auch ziemlich schwer?
Aber der Wahlkampf war dann sehr schwer, den Annalena führen musste oder den wir gemeinsam geführt aber haben. Aber sie war natürlich vorneweg. Naja, das ist ja, da muss ich ja keinen Hehl draus machen, dass ich damals meinen Ministerposten aufgegeben habe, viel für die Partei getan habe und mir das auch gut vorstellen konnte, diesen Wahlkampf zu führen. Aber gemessen an der Ernsthaftigkeit Ihrer Frage, die schwerste Entscheidung im politischen Leben, wenn ich das so sagen darf, war es eine inhaltlich gebundene, die wir jetzt hier nun diskutiert haben.
Wie schwer ist jetzt die Entscheidung, überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, angesichts der Situation, in der die Grünen gerade sind, mit verlorenen Landtagswahlen und Umfragen knapp?
Nein, das sind keine schweren Entscheidungen. Also die kann man richtig oder falsch machen. Das sind taktische und strategische Fragen. Vor allem sind das Fragen, die darauf gerichtet sind, wie wir aus der Ampel raustretend unser eigenes Angebot mit Grabenrücken, einem Lächeln auf den Lippen und gut gelaunt verkörpern, weil dieses, also ich will nicht sagen das Schlimmste, aber doch schon sehr bedrückend ist doch diese Verdruckstheit und Griesgrämigkeit. Und ich setze darauf, dass mindestens eine Partei den Menschen Hoffnung geben muss, dass man das auch anders kommunizieren kann. Aber das sind jetzt keine schweren Entscheidungen im Sinne von moralisch schweren Entscheidungen.
Und die Grünen wieder auf den Erfolgspfad zu führen, ist auch nicht schwer?
Das ist jedenfalls möglich. Also schwer ist jetzt auch nicht alles
worauf
leicht im Sinne von...
Worauf kommt es da jetzt an?
Auf ein eigenes Profil, auf Geschlossenheit, auf eine Klarheit, dass wir nicht taktisch agieren, sondern bei dem, wie soll ich sagen, etwas dem Wettlauf, wer die besten Konzepte der Vergangenheit präsentiert, nicht mitmachen werden, sondern wirklich, wie es unsere Tradition ist, eine offensive, progressive, freiheitliche Politik in den Mittelpunkt stellen und das Ganze mit einer gewissen pragmatischen Leichtigkeit. Das sind so die Zutaten, denke ich, die uns dann von den 13, die wir haben, wieder nach oben bringen werden.
Ärgert es Sie, wenn gesagt wird, wenn gestichelt wird, Sie richteten die Grünen gerade ganz nach Ihren Vorstellungen aus, bringen Vertraute in die entscheidenden Positionen und bildeten gerade sowas wie ein Bündnis Robert Habeck?
Das ist in der Tat falsch und das bin ich auch überhaupt nicht. Und alle, die mit mir länger zusammengearbeitet haben, wissen auch, dass das nicht stimmt. Das ist, ich weiß nicht genau, ich will niemandem zu nahe treten, aber möglicherweise so eine Art Karl Lauer von Wagenknecht übertragen. Ich bin das Gegenteil davon. Mein ganzer Stil, meine Arbeit im Ministerium, in der Partei, als Parteivorsitzender ist immer Menschen einzubinden. Meine politische Vita bedeutet, die Flügel bei den Grünen nicht zu stark schlagen zu lassen. Im Grunde in meinem Landesverband in Schleswig-Holstein und als Parteivorsitzender habe ich mich komplett frei gehalten, bin ganz selten auf diesen Gruppen oder Klickentreffen, ist gewohnt und sucht das geradezu Menschen, die nicht meiner Meinung sind, also die mir Widerspruch geben, als engste Berater an mich ranzuholen. Das ist nicht richtig. Und auch in der Beobachtung falsch gesehen, was da passiert. Und wenn ich mir, also mein ganzer politischer Wunsch ist, dass die Partei ohne Personenkult zu einem großen Erfolg geführt wird.
Es gehen alle politischen Beobachter gerade davon aus, dass Sie die Grünen in den Wahlkampf führen, ob das jetzt Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat heißt. Warum ist es so schwer, das öffentlich zu sagen? Ja, ich mach's.
Weil wir eine klare Schrittreihenfolge abgesprochen haben und die ja auch einhalten, nämlich jetzt haben wir die Chance einer Neuaufstellung, nachdem der Bundesvorstand die Größe gehabt hat, zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung. Die ist im vollen Gang, aber noch nicht abgeschlossen. Und zum Parteitag dann, das ist in jetzt einem Monat ungefähr, werden dann die Entscheidungen zu fällen sein.
Wir gehen mal davon aus, dass es da jetzt nicht die größten Überraschungen gibt. Für Sie für die nächsten Monate die Unterstützung der Ukraine, welche Bedeutung wird die Positionierung für Sie in der Öffentlichkeit haben, für den Wahlkampf, für die Wahl?
Das ist schwer zu sagen, aber die Analyse, die ich habe, von der die Ukraine und der russische Angriffskrieg ein Teil ist, die habe ich ja schon gesagt. Wir müssten wirklich die Augen ganz fest geschlossen halten wollen, um nicht zu sehen, was in der Welt gerade passiert. Und es ist, was passiert ist, dass die autoritären Staaten in guter Eintracht zusammenarbeiten, sich helfen bei Informationstechnik, bei Drohnen, bei militärischer Unterstützung und auch ihre Ideologie in andere Wahlkämpfe reinbringen. Und diese Sicht, dass es am Ende um die Kerneigenschaften einer liberalen, rechtsstaatlichen Demokratie gibt, die unter Druck steht, die angegriffen ist, die prägt mich sehr. Das ist im Moment wahrscheinlich das stärkste sowohl Sorgen wie auch Antriebsmotiv für mich, dem natürlich alle anderen bezahlbarer Wohnraum und erneuerbare Energien und so weiter, die passen da alle rein. Also am Ende wird der Wahlkampf ja über sehr viele konkrete einzelne Punkte geführt werden und diskutiert werden. Aber wenn Sie mich fragen, was ist eigentlich die Geschichte unserer Zeit neben der Bekämpfung der globalen Erderwärmung, dann ist es diese Geschichte, dass das Erstarken der autoritären Regime bis hin zu den Parteien, mit denen wir es hier in Deutschland zu tun haben, im Moment die größte Gefahr für unser Zusammenleben ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Habeck.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Podcast von Funke. Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.